Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir in eine Welt ein, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. LARP.
Live-Action Roleplaying. Ein Hobby, das in den letzten Jahren immer mehr Fans findet. Und da du ja schon ewig in der Szene unterwegs bist, Carmen.
Lass mich mal versuchen, das zu erklären. Also, LARP ist, stell dir vor, du nimmst deine liebste Fantasy-Geschichte und statt sie nur zu lesen oder zu schauen, bist du mittendrin. Du bist einer der Charaktere.
Nicht nur gedanklich, sondern physisch.
Genau. Du erschaffst dir einen Charakter. Komplett mit Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit, Motivationen. Vielleicht bist du eine Heilerin aus einem abgelegenen Dorf. Oder ein misstrauischer Söldner mit dunkler Vergangenheit. Und dann schlüpfst du für ein Wochenende, manchmal auch länger, vollständig in diese Rolle.
Das klingt erstmal wie Theater.
Ja, aber der entscheidende Unterschied ist, es gibt kein Publikum. Alle sind Spieler. Alle sind gleichzeitig Darsteller und Zuschauer. Und es gibt kein festes Skript. Die Geschichte entwickelt sich durch die Interaktionen aller Beteiligten.
Also improvisiertes Kollektivtheater in einer Fantasywelt.
Mit echten Requisiten. Du trägst dein Kostüm, hast vielleicht ein Polsterschwert am Gürtel, Lederbeutel mit Spielmünzen. Das physische Element macht einen riesigen Unterschied. Es ist nicht wie beim Pen and Paper, wo du am Tisch sitzt und sagst, mein Charakter tut dies und das. Du tust es.
Das erinnert mich an historische Traditionen, diese
Maskenfeste.
Ja, der Mummenschanz zum Beispiel. Seit dem späten Mittelalter, so ab dem 14., 15. Jahrhundert, gab es diese Tradition. Vermummte Gruppen zogen umher, spielten Rollen, kehrten soziale Normen um. Die Maske gab Anonymität und damit Freiheit.
Und bei LARP ist es ähnlich. Du kannst Seiten von dir ausleben, die im Alltag keinen Platz haben. Der schüchterne Buchhalter wird zum charismatischen Anführer. Die gestresste Managerin zur
entspannten Waldläuferin?
Zum Beispiel. Es ist eine kontrollierte Umgebung, um verschiedene Facetten der eigenen Persönlichkeit zu erkunden. Das macht LARP für viele so, wie sage ich das, so befreiend?
Therapeutisch fast.
Manche sagen das tatsächlich so. Aber erstmal ist es vor allem eins: unglaublich immersiv. Ich erinnere mich noch an mein erstes Con. Du kommst auf dieses Gelände, überall Menschen in Kostümen, Zelte, Flaggen und plötzlich existiert die moderne Welt nicht mehr. Dein Handy steckst du weg, dein echter Name spielt keine Rolle mehr.
Vollständiges Eintauchen.
Totale Immersion.
Für einen begrenzten Zeitraum.
Und genau das unterscheidet es auch vom Cosplay. Beim Cosplay liegt der Fokus stärker auf der visuellen Darstellung und Performance, oft basierend auf existierenden Figuren, aber nicht nur. Beim LARP geht es mehr um das fortlaufende Ausspielen deines Charakters in einer interaktiven Welt. Um seine Entscheidungen, seine Beziehungen, seine Entwicklung.
Also zusammengefasst, LARP ist Live-Action-Role-Playing, bei dem Teilnehmer selbst erschaffene Charaktere verkörpern, mit allem, was dazugehört. Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten, physische Requisiten wie Kostüme und Polsterwaffen.
Und das Ganze in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die für ein paar Tage gemeinsam eine andere Welt erschaffen. Es ist kreativ, es ist sozial und es macht verdammt viel Spaß.
Die perfekte Basis, um tiefer einzusteigen. Denn da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Wenn wir über LARP-Welten sprechen, kommt man an einem Namen nicht vorbei. Mythodea.
Das Conquest. Da treffen sich jedes Jahr rund 8000 Leute, Spieler und NSCs zusammen, auf einem riesigen Gelände bei Hannover. 5 Tage lang wird eine komplette Fantasy-Welt zum Leben erweckt.
Und das Beeindruckende ist, diese Welt existiert seit gut 20 Jahren. Seit 2004 wird Mythodea kontinuierlich bespielt, als Nachfolger der New Order 2003. Das bedeutet, die Handlungsstränge, die Konflikte, die Geschichte, alles baut aufeinander auf.
Es gibt Charaktere, die seit 15 Jahren existieren. Die haben echte Beziehungen, Feindschaften, politische Bündnisse. Das ist gewachsen, nicht erfunden.
Das wirft natürlich die Frage auf, wer schreibt eigentlich diese Geschichte? Wer koordiniert das alles?
Bei Mythodea gibt es eine riesige Spielleitung, die die Handlung plant. Die entwickeln über 1000 einzelne Handlungsstränge, Rätsel, Abenteuer für so ein Event. Aber das Entscheidende ist, die Spieler selbst gestalten mit. Die Geschichte entsteht durch die Entscheidungen aller Beteiligten.
Also ein Gemeinschaftsprojekt.
Ein massives Gemeinschaftsprojekt. Das Gelände ist riesig. Wiesen, Felder, Wälder. Und überall stehen Zeltlager verschiedener Fraktionen. Jedes Lager hat seine eigene Kultur, seine eigenen Hierarchien, seine eigenen Geschichten.
Und diese Lager gehören dann zu verschiedenen Gruppierungen, wie zum Beispiel den
Elementen, genau. Es gibt Fraktionen, die den verschiedenen Elementen zugeordnet sind. Dann Ritterbünde, Söldnergruppen, religiöse Orden. Die Struktur ist wahnsinnig komplex. Und als Spieler kannst du dir aussuchen, wo du hinpasst.
Und innerhalb dieser Struktur kann man dann verschiedene Rollen einnehmen?
Das ist das Schöne. Du kannst der strahlende Held sein, der das Böse bekämpft. Oder du spielst einen zwielichtigen Händler, der beiden Seiten Waffen verkauft. Oder einen Spion. Oder einen Heiler, der sich komplett aus der Politik raushält.
Also keine gut gegen böse Schwarz-Weiß-Malerei.
Es ist wie ein lebendiges Ökosystem. Es gibt Konflikte zwischen Fraktionen, aber auch innerhalb von Fraktionen. Intrigen, Allianzen, Verrat, alles möglich. Und das Verrückte ist, wenn du etwas tust, hat das Konsequenzen. Nicht nur für dich, sondern für alle.
Das unterscheidet sich natürlich stark von anderen Settings. Mythodea ist Fantasy pur, aber es gibt ja auch
Postapokalypse oder Science Fiction oder historische Settings wie Mittelalter ohne die Fantasy-Elemente. Die LARP-Szene ist da unglaublich vielfältig.
Aber das Prinzip bleibt gleich?
Im Kern ja. Du hast eine Welt, du hast Charaktere, du hast Handlung. Ob da jetzt Elfen rumlaufen oder Zombies oder Kreuzritter, das Prinzip der Immersion, des vollständigen Eintauchens, bleibt.
20 Jahre kontinuierliche Geschichte. Das ist schon bemerkenswert. Da sind Menschen aufgewachsen mit dieser Welt.
Es gibt Leute, die haben als Teenager angefangen und sind jetzt mit Familie da. Die bringen ihre Kinder mit. Das sind Generationen, die diese Welt weitergeben.
Eine Gemeinschaft, die über Jahrzehnte gewachsen ist.
Und das spürst du vor Ort. Diese Lager, das sind nicht einfach Zelte. Das sind aufwendig gestaltete Kulissen mit Fahnen, Wappen, Dekorationen. Manche Gruppen bauen ihre Strukturen über Jahre aus. Das ist Handwerk, Kreativität und Leidenschaft in einem.
Das führt uns direkt zur nächsten Frage. Wie viel Aufwand steckt eigentlich in diesen Kostümen und Ausrüstungen?
Das Kostüm ist für viele Spieler das Herzstück ihres Charakters. Da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Und ich meine wirklich viel.
Wie viel Zeit investiert man da typischerweise?
Für ein richtig aufwendiges Kostüm? Mehrere Monate. Ich habe an meinem letzten Projekt, waren das 4 Monate? Nee, eher 5, wenn ich ehrlich bin. Und das war noch nicht nur das Komplexeste, was ich gesehen habe.
5 Monate für ein einziges Kostüm.
Und das erklärt sich, wenn man die einzelnen Komponenten betrachtet. Du hast nicht einfach ein Kleidungsstück. Du hast Schichten. Untergewand, Übergewand, vielleicht eine Robe oder einen Umhang darüber. Dann Accessoires, Gürtel, Taschen, Schmuck. Und wenn dein Charakter ein Krieger ist, kommt noch Rüstung dazu.
Das sind ja komplett unterschiedliche Handwerke.
Nähen, Lederarbeit, Metallverarbeitung, Schmieden bei manchen, Punzieren, Färben Und das sind nur die Basics. Manche Leute bauen komplette Kettenhemden von Hand, Ring für Ring. Das dauert hunderte Stunden.
Historisch gesehen war die Anfertigung von so einem kompletten
Rüstungsset ja eine riesige Investition. Mehrere Handwerker waren daran beteiligt, über Wochen oder Monate.
Und heute machen manche Leute das in ihrer Freizeit nach, mit erstaunlicher Präzision.
Was mich immer wieder beeindruckt, die Leute recherchieren. Die schauen sich historische Vorbilder an, Museumsexponate, archäologische Funde. Nicht, weil es Pflicht wäre, sondern weil sie es wollen.
Das ist der Unterschied zum Theater oder Film. Da muss ein Kostüm aus 5 Metern Entfernung gut aussehen. Bei Lab stehst du direkt davor, berührst es, kämpfst darin.
Die Details müssen stimmen. Jede Naht, jede Schnalle, jedes Stück Leder. Ich kenne Leute, die ihre Stoffe selbst färben, weil ihnen die Industriefarben nicht authentisch genug sind.
Das ist bemerkenswert.
Und hier kommt etwas Überraschendes. Lab-Kostüme haben ganz andere Anforderungen als Filmkostüme. Bei einem Film hast du Kamerawinkel, Schnitte, Beleuchtung, alles kontrolliert. Im Lab muss das Kostüm von allen Seiten funktionieren, bei Tag und Nacht, im Regen und im
Matsch.
Im Matsch, im Wald, am Lagerfeuer. Es muss robust sein und gut aussehen. Das ist eine echte Herausforderung.
Wie gehen Einsteiger damit um? Das klingt ja erstmal überwältigend.
Da hilft die Gemeinschaft enorm. Es gibt Workshops auf Cons, Facebook-Gruppen, YouTube-Tutorials. Und ganz wichtig, erfahrene Spieler helfen Neulingen. Da sitzt man abends im Lager zusammen und jemand zeigt dir, wie man Leder richtig verarbeitet oder Nähte verstärkt.
Wissen wird weitergegeben.
Und das Besondere dabei? Niemand erwartet von Anfängern Perfektion. Du kannst mit einem einfachen Kostüm starten, Tunika, Hose, Gürtel, fertig. Und dann baust du das über die Jahre aus. Dein Charakter wächst, dein Kostüm wächst mit.
Das ist auch finanziell sinnvoller.
Absolut. Wobei manche Leute da durchaus, sagen wir, kreativ werden. Da wird aus dem alten Ledermantel vom Flohmarkt ein Wams. Aus Gardinen werden Umhänge. Das nenne ich Upcycling.
Nachhaltiges Lab.
Recycling mit Schwert. Aber im Ernst, Materialauswahl ist ein eigenes Thema. Du wägst ab zwischen Authentizität und Praktikabilität. Historisch korrekte Wolle ist toll, aber im Hochsommer willst du vielleicht doch Leinen. Echtes Leder ist robust, aber schwer. Kunstleder ist leichter, sieht aber nach 3 Cons mitgenommen aus.
Diese Kompromisse muss jeder für sich finden.
Und das gehört zum Prozess. Du lernst deine Materialien kennen, entwickelst Präferenzen, wirst besser. Manche Spieler werden zu echten Spezialisten in ihrem Bereich. Die besten Ledertaschen kommen oft von Leuten, die als absolute Anfänger angefangen haben.
Aus dem Hobby wird Handwerk.
Und aus dem Handwerk manchmal sogar ein kleines Nebengewerbe. Aber primär geht es um den Spaß am Erschaffen, am Gestalten. Dein Kostüm ist ein Ausdruck deiner Kreativität und deiner Verbindung zum Charakter.
Was mich an Lab besonders fasziniert, ist die psychologische Dimension. Viele Teilnehmer beschreiben es als eine Form der Selbsttherapie.
Und das ist nicht übertrieben. Du schlüpfst in einen Charakter, der völlig anders ist als du selbst. Und plötzlich entdeckst du Seiten an dir, die du im Alltag nie zeigen würdest.
Die Rolle gibt eine Art Schutzschild. Du handelst ja nicht als du selbst, sondern als dein Charakter. Das senkt die Hemmschwelle enorm.
Für was genau?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Für alles, was uns normalerweise schwerfällt. Erinnert ihr euch an den schüchternen Buchhalter von vorhin? Ein schüchterner Mensch spielt einen charismatischen Anführer. Jemand, der Konflikte vermeidet, spielt einen streitlustigen Söldner. Man kann Verhaltensweisen ausprobieren, die im echten Leben zu riskant wären.
Und das Verrückte ist, es wirkt zurück. Ich habe so viele Leute erlebt, die durch ihre Charaktere selbstbewusster geworden sind. Die Fähigkeiten, die du im Spiel übst, vor Menschen sprechen, Entscheidungen treffen, Konflikte austragen, die nimmst du mit.
Das ist ja genau der Punkt, den wir vorhin beim Mummenschanz hatten, wo...
Genau, wo die Maske die Freiheit gab.
Exakt. Die Verkleidung schuf damals wie heute einen Freiraum, in dem soziale Rollen und Tabus für einen Moment außer Kraft gesetzt wurden.
Bei LARP ist es ähnlich, nur bewusster. Du wählst aktiv, welche Facetten du erkunden willst. Und du tust es in einem, wie sagt man, einem sicheren Rahmen.
Ein geschützter Raum zum Experimentieren.
Ja, niemand verurteilt dich, wenn dein Charakter eine Fehlentscheidung trifft. Es ist Spiel. Aber die Emotionen, die du dabei erlebst, die sind echt.
Interessant ist auch die Navigation zwischen Introversion und Extroversion. Manche introvertierte Menschen blühen im LARP richtig auf, weil die klaren Spielregeln Sicherheit geben.
Du weißt, was erwartet wird. Du hast eine Rolle, ein Ziel, einen Kontext. Das ist paradoxerweise oft einfacher als eine normale Party, wo alles offen ist.
Und bei extrovertierten Menschen?
Die genießen oft die Möglichkeit, noch mehr aus sich rauszugehen. Oder sie spielen bewusst introvertierte Charaktere. Als Herausforderung, als Perspektivwechsel.
Diese Flexibilität ist das Transformative daran. Man ist nicht festgelegt auf eine Version seiner selbst.
Und genau das macht süchtig.
Süchtig?
Im positiven Sinne. Diese Freiheit, jemand anderes sein zu können und dabei Teile von sich selbst zu entdecken, die man nicht kannte. Das will man wiedererleben.
Dazu kommt der Gemeinschaftsaspekt. Du machst das nicht alleine. Du bist umgeben von Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen.
Und die akzeptieren dich. In der LARP-Szene ist diese grundsätzliche Offenheit spürbar. Egal wer du bist, woher du kommst. Wenn du mitspielen willst, bist du willkommen.
Das schafft Verbindungen, die über das Spiel hinausgehen.
Oh ja. Manche meiner engsten Freundschaften sind auf Cons entstanden. Du erlebst intensive Geschichten zusammen. Du kämpfst Seite an Seite. Du feierst am Lagerfeuer. Das schweißt zusammen.
Eine Gemeinschaft, die auf geteilter Fantasie basiert.
Und auf gegenseitigem Respekt. Die Leute helfen sich, nicht nur beim Kostümbau, auch emotional. Wenn jemand nach einem intensiven Spiel aufgewühlt ist, gibt es immer Menschen, die zuhören.
Das unterscheidet LARP von vielen anderen Hobbys. Es geht nicht nur um die Aktivität selbst, sondern um die Menschen, die sie teilen.
Und um die Erfahrungen, die man macht. Nicht nur als Charakter, sondern als Mensch.
Was mich besonders freut, LARP ist längst kein reines Erwachsenenhobby mehr. Immer mehr Veranstalter bieten familienfreundliche Events an.
Wie muss man sich das vorstellen? Kinder mit Polsterschwertern?
Unter anderem. Aber es geht viel weiter. Es gibt speziell konzipierte Abenteuer für jüngere Teilnehmer mit angepassten Geschichten, weniger Komplexität, mehr Spaß und Erfolgserlebnissen.
Das pädagogische Potenzial ist ja enorm. Kinder lernen spielerisch Dinge, die im Klassenzimmer schwer zu vermitteln sind.
Toleranz zum Beispiel. Wenn du mit einem Kind spielst, das einen Ork darstellt oder einen Zwerg oder jemanden aus einer völlig anderen Kultur, dann lernst du automatisch, über Unterschiede hinauszuschauen.
Du interagierst mit dem Charakter, nicht mit Vorurteilen. Das prägt.
Und soziales Verhalten. Im LARP musst du kommunizieren, verhandeln, zusammenarbeiten, Konflikte lösen, ohne dass jemand wirklich verletzt wird. Das sind Fähigkeiten fürs Leben.
Das geht ja schon fast in Richtung...
Erlebnispädagogik. Absolut.
Ja, lernen durch Erfahrung. Nicht abstrakt, sondern konkret. Du erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen direkt.
Und das Schöne ist, die Kinder merken gar nicht, dass sie lernen. Für sie ist es Spiel. Sie sind Helden auf einer Quest. Sie retten die Welt. Und nebenbei entwickeln sie Empathie.
Weil sie sich in andere hineinversetzen müssen?
weil sie diverse Charaktere erleben. Der scheinbar böse Gegner hat vielleicht nachvollziehbare Motive. Der komische Außenseiter entpuppt sich als wertvoller Verbündeter. Das sind Lektionen, die hängen bleiben.
Und die Eltern?
Die spielen oft mit. Das ist ja das Besondere. Familienlabs bringen Generationen zusammen. Da kämpft der Vater Seite an Seite mit seiner Tochter gegen, naja, gegen was auch immer die Spielleitung sich ausgedacht hat.
Gemeinsame Abenteuer statt gemeinsames Fernsehen.
Qualitätszeit der besonderen Art. Und die Kinder sehen ihre Eltern mal von einer anderen Seite. Kreativ, spielerisch, albern manchmal. Das stärkt die Bindung.
Also, wenn ich das zusammenfassen darf, Lab ist
viel mehr als Verkleiden und Kämpfen.
Es ist Kreativität, Gemeinschaft, Selbstentdeckung. Es ist ein Raum, in dem Menschen jeden Alters experimentieren können. Mit Rollen, mit Verhaltensweisen, mit Geschichten.
Es fördert Handwerk, Zusammenarbeit, Empathie, Mut und macht dabei verdammt viel Spaß.
Ein Hobby, das Grenzen überwindet.
Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, der Einstieg ist einfacher als gedacht. Es gibt Veranstaltungen für jeden Erfahrungslevel. Für Singles, Paare, Familien.
Für die erste Ausrüstung muss man nicht gleich ein Vermögen ausgeben. Ein einfaches Kostüm, ein Polsterschwert, vielleicht ein Umhang und schon kann es losgehen.
Auf battlemerchant.com findet ihr übrigens alles, was ihr für den Einstieg braucht. Von der Gewandung bis zur Polsterwaffe. Und im Blog gibt es noch viele weitere spannende Themen für alle, die sich für Geschichte, Fantasy und lebendiges Spiel interessieren.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick geben in diese faszinierende Welt. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Con. In welcher Rolle auch immer.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut und bleibt kreativ.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.